Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxis-Pitch. Ja, und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich hier alleine sitze, beziehungsweise wenn ihr letzte Woche eingeschaltet habt, dann wisst ihr es, denn Yusuf ist jetzt erstmal im Urlaub. Und das heißt, wir werden jetzt miteinander das Vergnügen haben in den nächsten Wochen und ich werde euch meine persönliche Nachrichtenübersicht hier präsentieren. Und ich habe auch schon wieder einiges für euch vorbereitet. Und zwar fangen wir mal an, nämlich mit dem neuen Umweltbericht, den Google jetzt veröffentlicht hat. Es wird ja jedes Jahr ein neuer sogenannter Environmental Report von Google veröffentlicht, in dem Zahlen, Daten, Fakten zum Energieverbrauch, zu Emissionen und so weiter veröffentlicht werden. Und in diesem Energiebericht, der jetzt für das Jahr 2025 rausgekommen ist, also mit Zahlen für das letzte Jahr, da zeigt sich zunächst einmal, auch keine Überraschung, dass es einen erheblichen Anstieg des Energieverbrauchs gab in den Rechenzentren und zwar um fast ein Drittel, also um 27%. Und das ist vor allem auf KI und das beschleunigte Wachstum der Google Cloud zurückzuführen, aber auch auf Investitionen in die Suche und die erweiterte Reichweite von YouTube. Trotz des gestiegenen Energieverbrauchs ist es Google gelungen, die energiebedingten Emissionen seiner Rechenzentren im Jahr 2024 um 12% zu senken. Und das wird laut Google vor allem oder wurde laut Google vor allem durch ein intelligentes Skalieren erreicht. Und die gesamten leistungsbezogenen Emissionen stiegen dennoch an, und zwar um 11% auf rund 11,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2024. Und das ist ein Anstieg gegenüber 2019 von stattlichen 51%. Die indirekten Emissionen aus der Wertschöpfungskette, sogenannte Scope 3 Emissionen, die stiegen am stärksten, nämlich um 22% auf etwa 8,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und machen mit 73% den größten Teil der gesamten Emissionen aus. Und dazu gehören zum Beispiel Emissionen aus der Lieferkette für technische Infrastruktur und Hardware, für KI-Anwendungen. Und die direkten Scope 1 und marktbezogenen Scope 2 Emissionen, die konnten dagegen reduziert werden. Also man sieht hier, dass ganz klar auch der Ausbau der Infrastruktur der Rechenzentren reingehauen hat und da eben zu einem Anstieg der Emissionen geführt hat. KI wird von Google als Katalysator für tiefgreifende Veränderungen und zur Reduzierung von Emissionen gesehen. In Sektoren wie Transport und Energie und KI-gestützte Produkte, die haben 2024 schätzungsweise 26 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden, so schreibt es Google. Und gleichzeitig erhöht die Nutzung von KI auch den Energiebedarf, insbesondere in Rechenzentren, weshalb Google einen Full-Stack-Ansatz zur Effizienzoptimierung verfolgt, einschließlich energieeffizienter Tensor Processing Units, diese TPUs, die von Google für KI-Anwendungen genutzt werden und auch mithilfe interner KI-Lösungen. Google schreibt auch, es sei ein bedeutender Abnehmer sauberer Energie und hat inzwischen wieder Verträge über mehr als 22 Gigawatt Leistung abgeschlossen im Zeitraum 2010 bis 2024. 8 Gigawatt davon alleine im Jahr 2024, dem größten jährlichen Zuwachs der Unternehmensgeschichte. Saubere Energie muss da immer in Anführungszeichen gesetzt werden, denn Google zählt auch Kernenergie dazu. Und hier hat ja Google zum Beispiel Partnerschaften mit Unternehmen für kleine Reaktoren abgeschlossen, für diese modularen Reaktoren, diese SMRs, unter anderem einen Vertrag mit Kairos Power, aber auch im Bereich Biomasse. Für 2030 strebt Google eine Reduzierung der absoluten Scope 1, 2 und 3 Emissionen um 50% gegenüber dem Basisjahr 2019 an und plant weiterhin Investitionen in kohlenstoffarme Infrastruktur, wie zum Beispiel kohlenstoffarmen Beton und Stahl. Das klingt ja erstmal alles ganz gut, aber wenn man das mal so unterm Strich betrachtet, dann zeigt sich doch eher ein gemischtes Bild. Denn ja, während im einen Bereich die Emissionen sinken, steigen sie in anderen Bereichen. Das ist natürlich jetzt auch dem starken Ausbau der Infrastruktur zuzuschreiben. Wenn hier das Wachstum in nächster Zeit ein bisschen sich verlangsamt, dann wird es hier wahrscheinlich auch mit den Emissionen langsamer nach oben gehen. Aber dennoch scheinen mir diese Ziele, die Google jetzt da ausgerufen hat, recht ambitioniert. Und ja, ohne den Einsatz von Kernenergie würde es Google wahrscheinlich auch gar nicht schaffen, diese Ziele zu erreichen. Und hier ist natürlich auch die Frage, inwieweit Emissionen aus der Produktion, aus dem Transport, dem Bau und auch natürlich Emissionen aus der Endlagerung von atomaren Abfällen hier mit reingezählt werden. Also das ist alles wieder so ein bisschen unklar und kann nur hoffen, dass Google hier nicht zu viel Greenwashing betreibt, aber eine gesunde Skepsis ist hier auf jeden Fall angebracht. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar gab es einen offenen Brief von Autorinnen und Autoren mit dem Titel Against AI, an Open Letter from Writers to Publishers, und der wurde am 27. Juni dieses Jahres von der Literary Hub veröffentlicht und richtet sich an große Verlage wie Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster und einige mehr. Und die Verfasser des Briefes sind Autoren, die sich gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Inhalten wenden, weil sie ihre Kernaufgabe als Künstler, die menschliche Erfahrung widerspiegeln, gefährdet sehen. Und sie warnen vor einer Zukunft, in der Romane, Biografien, Gedichte und Memoiren von KI-Modellen geschrieben werden könnten, die eben nicht wissen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Die Autoren kritisieren scharf, dass die von KI-Bots verwendete Sprache oft durch die Synthese von Werken entsteht, die von Menschen geschaffen wurden, die sie über ihre gesamte Karriere hinweg erschaffen haben, und das ohne ihre Zustimmung, Bezahlung oder Anerkennung. Und um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fordern die Autoren die Verlage auf, sich öffentlich dazu zu verpflichten, keine Bücher zu veröffentlichen, die unrechtmäßig mit Hilfe von KI erstellt wurden, keine KI-generierten Autoren zu erfinden und keine KI für die Gestaltung von Büchern zu verwenden, die auf gestohlenen Werken basiert. Zudem fordern sie, keine Mitarbeiter ganz oder teilweise durch KI-Tools zu ersetzen oder deren Stellenbeschreibungen zu ändern, um sie zu reinen Überwachungsaufgaben für KI-generierte Inhalte umzufunktionieren. Lektoren sollen weiterhin die Arbeit menschlicher Autoren prüfen. Ja, und die Forderungen umfassen auch, ausschließlich menschliche Hörbuchsprecher zu engagieren und keine KI-generierten Sprecher, die auf gestohlenen Stimmen basieren. Und obwohl die mit dem offenen Brief verbundene Petition von weit über 1000 Personen inzwischen unterschrieben wurde, haben Urheber in den USA bereits Niederlagen vor Gericht einstecken müssen. Denn US-Gerichte haben entschieden, dass Unternehmen wie Anthropic und Meta ihre Sprachmodelle im Rahmen von Fair Use mit urheberrechtlich geschützten Werken trainieren dürfen, sofern die Arbeiten rechtmäßig erworben wurden. Ja, das ist also ein spannendes Thema. Die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für das Training von KI-Modellen. Und ich glaube, da steckt noch jede Menge Konfliktpotenzial dahinter. In den USA ist es eine Sache, in der EU, also bei uns, ist eine andere. Denn hier gelten ja schärfere Regeln und könnte mir vorstellen, dass es gerade in der EU hier noch zu Sanktionen kommen könnte gegenüber den Unternehmen, die hier sich dieser Inhalte bedienen, die von Menschen geschaffen wurden. Ja, von Anthropic gibt es auch was Neues, eine interessante Studie. Und genauer gesagt hat Anthropic das Anthropic Economic Futures Programm ins Leben gerufen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen von KI umfassend zu erforschen, zu verstehen und auch um geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Eine grundlegende Säule dieses Programms ist der bereits im Februar eingeführte Anthropic Economic Index, dessen Ziel ist es, die Auswirkungen von KI auf Arbeitsmärkte und die Wirtschaft über einen längeren Zeitraum zu erfassen. Und der Index liefert Daten und Analysen, die auf Millionen von anonymisierten Gesprächen mit Claude AI basieren und stellt seine Daten als Open Source zur Verfügung, um weitere Forschung zu ermöglichen. Die Methodik des Index konzentriert sich auf die Analyse beruflicher Aufgaben anstatt auf ganze Berufe, weil KI bestimmte Aufgaben selektiv beeinflusst. Erste Erkenntnisse des Index zeigen, dass die KI-Nutzung sich heute stark auf Aufgaben in der Softwareentwicklung und im technischen Schreiben konzentriert, während Aufgaben mit hohem körperlichen Anteil, zum Beispiel in der Landwirtschaft, am wenigsten betroffen sind, was ja auch nachvollziehbar ist. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ganze Berufe vollständig automatisiert werden. Stattdessen verteilt sich KI auf viele Aufgaben, wobei ungefähr ein Drittel der Berufe KI in mindestens einem Viertel ihrer Aufgaben nutzen. Die KI tendiert eher zur Ergänzung menschlicher Fähigkeiten und weniger zur direkten Automatisierung. In mehr als der Hälfte der Fälle arbeitet KI mit Menschen zusammen, zum Beispiel zur Validierung oder für wiederkehrende Aufgaben. Interessanterweise ist die KI-Nutzung bei Aufgaben in Berufen mit mittleren bis hohen Gehältern, wie zum Beispiel bei Computerprogrammierern und Datenwissenschaftlern, am häufigsten, während sie bei niedrigst- und höchstbezahlten Rollen geringer ist, was auf die Grenzen der aktuellen KI-Fähigkeiten hinweist. Es gibt unterschiedliche Prognosen zu den möglichen Auswirkungen. Während einige neue Karrierewege sehen, prognostizierte Anthropic CEO Dario Amodei im Mai 2025, da hatten wir auch in einer der letzten Podcast-Folgen drüber gesprochen, dass KI innerhalb der nächsten 1 bis 5 Jahre die Hälfte aller Einstiegsjobs im Angestelltenbereich eliminieren und die Arbeitslosigkeit auf bis zu 20% ansteigen lassen könnte. Ja, und das Programm zielt darauf ab, unvoreingenommen zu verstehen, was tatsächlich geschieht, und möchte neben dem Arbeitsmarkt auch ein breites Spektrum an Themen untersuchen, einschließlich der Entstehung neuer Berufe, der Veränderung von Fähigkeiten und der Verwendung eines möglichen Wachstums des Bruttoinlandsprodukts. Amazon hat seinen millionsten Roboter in Betrieb genommen und ist damit der weltweit größte Hersteller und Betreiber von mobilen Robotern. Dieser Roboter, der jetzt gerade die Millionengrenze geknackt hat, wurde kürzlich an ein Logistikzentrum in Japan geliefert. Ja, und das Unternehmen führt ein neues generatives KI-Grundlagenmodell namens DeepFleet ein. DeepFleet wurde entwickelt, um die gesamte Roboterflotte intelligenter und effizienter zu machen. Und laut Amazon soll damit die Effizienz dieser Roboter um 10% verbessert werden. Die Technologie führt zu schnelleren Lieferzeiten und auch niedrigeren Kosten. Davon sollen auch Kunden profitieren, und sie zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu senken. DeepFleet funktioniert wie ein intelligentes Verkehrsmanagementsystem, das die Bewegung der Roboter koordiniert, um die Navigation in den Logistikzentren zu optimieren, Staus zu reduzieren und effiziente Wege für die Auftragsabwicklung zu schaffen. Es wurde unter Nutzung von Amazons umfangreichen Datensätzen und AWS-Tools wie Amazon SageMaker entwickelt und lernt und verbessert sich im Lauf der Zeit. Amazons Erfahrung mit Robotern begann im Jahr 2012 mit einem einzigen Robotertyp zum Bewegen von Lagerregalen. Heute betreibt Amazon eine vielfältige Flotte, darunter die Hercules-Roboter, die können bis zu 1250 Pfund Inventar heben, also amerikanische Pfund, muss man dazu sagen. Ja, das sind also ungefähr 500 Kilo. Dann gibt es die Pegasus-Roboter, die können einzelne Pakete mit Präzisionsförderbändern bearbeiten. Und Proteus, das ist der erste vollständig autonome mobile Roboter, der sicher auch um einen Mitarbeiter herum navigieren kann. Ja, um die Mitarbeiter, die noch da sind, muss man dazu sagen, denn es werden sicherlich weniger werden aufgrund dieser ganzen Automatisierung. Die Roboter arbeiten Hand in Hand mit den Mitarbeitern, übernehmen schwere und repetitive Aufgaben und schaffen so neue Möglichkeiten für die Beschäftigten, technische Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, also insgesamt eine spannende Entwicklung bei Amazon, und schauen wir mal, inwieweit diese Automatisierung in den Logistikzentren noch weiter vorangetrieben werden kann und ob vielleicht auch irgendwann die Auslieferung zum Kunden mit Robotern stattfindet, mit Drohnen oder auch mit humanoiden Robotern. Da ist ja auch schon einiges in der Pipeline, hatten wir auch schon in den letzten Podcast-Folgen drüber berichtet. News von Cloudflare gibt es auch, nämlich hat Cloudflare ein neues System namens Pay-Per-Crawl gestartet. Und das soll die Beziehung zwischen Website-Betreibern und KI-Unternehmen neu definieren. Problem von Content-Kreatoren und Website-Betreibern ist ja bisher, dass die Verwendung von Inhalten durch KI, zum Beispiel zum Training von Modellen, selten mit Gegenleistungen in Verbindung steht. Das heißt also, die Daten und Informationen von Websites werden genutzt zum Trainieren von Modellen. Die geben dann ihre Antworten und setzen aber zum Beispiel nur selten Links auf die Website oder nennen die Website wenigstens. Das heißt also, diejenigen, die Inhalte erstellen und da viel Arbeit reinstecken, die werden nicht kompensiert. Cloudflare hatte ja schon vor einigen Monaten eine Lösung vorgestellt, mit der man KI-Bots, also die Crawler, die Inhalte für die Modelle abrufen, indem man die komplett aussperren kann auf Wunsch. Und jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, nämlich Pay-Per-Crawl. Und da kann individuell festgelegt werden, ob KI-Crawler die Seiten gegen eine festgelegte Gebühr, also Micropayment per Crawl, abrufen können oder eben nicht. Und das hat natürlich dann den Vorteil, dass Content Creators und Website-Betreiber dann zumindest theoretisch eine Kompensation bekommen können. Und neue Websites, die mit Cloudflare eingerichtet werden, die blockieren erstmal standardmäßig alle KI-Crawler, wie es bei Cloudflare heißt. Und Website-Betreiber müssen bestimmten KI-Crawlern explizit die Erlaubnis zum Zugriff erteilen, was Cloudflare als Standard der Kontrolle für jede neue Domain bezeichnet. Ja, und Pay-per-Crawl soll Verlagen ein potenzielles Geschäftsmodell eben für die KI-Ära bieten, die sie mit dem Schwinden von Google-Such-Traffic und aufkommenden KI-Bots dann vielleicht so ein bisschen ausgleichen können oder die Letzteres dann ausgleichen können. Cloudflare möchte ein nachhaltiges System schaffen, bei dem Verlage ihre Preise selbst festlegen können, im Gegensatz zu den bisherigen, oft undurchsichtigen Lizenzierungsdeals großer Verlage. Ja, und aktuelle Daten von Cloudflare zeigen, dass Verlage im Vergleich zur Google-Such-Ära im KI-Zeitalter deutliche Verluste machen. Zum Beispiel hat der OpenAI-Crawler Websites 1700 Mal für jeden einzelnen Verweis gecrawlt, während Anthropic 73.000 Mal für einen Verweis gecrawlt hat und verglichen mit Googles 14 Crawls pro Verweis. Und Cloudflare sieht das wahre Potenzial von Pay-per-Crawl in einer sogenannten agentischen Zukunft, in der KI-Agenten im Auftrag von Nutzern Websites besuchen, Informationen sammeln und liefern können, und solche Agenten könnten Budgets haben, um für Inhalte zu bezahlen. Ja, um teilzunehmen, müssen sowohl KI-Unternehmen als auch Verlage über Cloudflare-Konten verfügen, und Cloudflare fungiert dann als Vermittler in diesen Transaktionen, indem es das KI-Unternehmen abrechnet und die Einnahmen an den Verlag ausschüttet. Also spannende Sache, die wird zurzeit auch sehr stark diskutiert, auch gerade zwischen Website-Betreibern und SEOs. Und auch wenn meiner Meinung nach dieser Ansatz eher für große und größere Websites geeignet ist, die dann auch interessant sind für die KI-Crawler, insbesondere dann, wenn es sich auch um Unique-Content handelt, also Inhalte, die eben auch woanders nicht verfügbar sind. Auch wenn eben diese Einschränkungen gegeben sind, kann das durchaus interessant sein. Ich glaube, für kleinere Websites ist das eher keine Lösung, insbesondere dann, wenn sie jetzt auch nicht über Unique Content verfügen. Aber immerhin, also da zeigt sich zumindest mal für die großen und größeren Verlage hier und gerade für diejenigen, die eben informationsorientierten Content anbieten, eine mögliche Geschäftsstrategie für die Zukunft im Zusammenhang mit KI. Ja, und das wäre es jetzt auch schon gewesen in dieser Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Wenn ihr jetzt bis zum Ende dabei geblieben seid, dann freue ich mich natürlich sehr, und ich freue mich noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei der nächsten Ausgabe dann nächste Woche. Und da wird es für euch auch wieder so einen kompakten News-Überblick geben. Solange, bis eben Yusuf wieder da ist und wir das Ganze im Dialog machen werden, wie ihr es kennt. Ja, schickt uns gerne Feedback, entweder an Yusuf oder an mich, zum Beispiel per LinkedIn, und wir freuen uns über jede Rückmeldung, und wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen, dann beantworten wir diese natürlich auch gerne. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, und schaut auch gerne regelmäßig auf hardwareerwartung.com vorbei, da haben wir auch für euch einen sehr großen und regelmäßig gepflegten Newsbereich. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als tschüss, bis bald. Euer Christian.